die Gründe fürs Trinken, ist irgendwie Stress, ist Belohnung und so weiter. Das ist wie mit dem Geld ausgeben. Und ich sage mal, ja, wann gibt es denn kein Geld aus? Ne? Also, zu viel zu tun, gibt es Geld aus. Zu wenig zu tun, gibt es Geld aus. Langeweile. Zu gestresst, gebe ich Geld aus.
Ja, stimmt.
Das Wetter ist gut, ich gebe Geld aus, das Wetter ist schlecht, ich gebe Geld aus. Das ist immer so, da sind wir schnell bei Disziplin und auch so ein bisschen Planung und Lifestyle und wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben und was nützt mir und was nicht. Hallo ihr Moneypennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Moneypenny Meets. Heute habe ich Isabella Steiner zu Gast. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Nüchtern Berlin. Was das genau ist, erzählt sie uns gleich selber. Gut zu wissen ist, ich bin Investorin, deswegen ist sie heute auch mit dabei und wir sprechen über ihr Business, übers Gründen und vor allem natürlich auch alkoholfrei. Ganz konkret schauen wir uns mal an, was hat eigentlich Alkoholkonsum zu tun mit eurem Geldverhalten? Welche Parallelen gibt es da eventuell? Dann, was hat Alkohol eigentlich mit Emanzipation zu tun? Auch da sind wir Frauen ja einen langen Weg sozusagen gegangen. Was du sagen kannst, wenn du eigentlich nicht trinken möchtest, aber mal wieder ein blöder Spruch von Onkel Herbert kommt, ja, wie du dich da rüsten kannst, da eine konkrete Antwort parat zu haben. In welcher Zyklusphase du auf gar keinen Fall Alkohol trinken solltest. Und wie du vielleicht auch deinen eigenen Alkoholkonsum ein wenig überdenken kannst und eine gute Balance aus Alkohol und alkoholfrei findest. Ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe von Madame Moneypenny Meets mit Isabella Steiner. Liebe Isabella, herzlich willkommen im Madame Moneypenny Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir übers Gründen und Alkohol zu sprechen.
Ja.
Oder auch nicht Alkohol.
Oder auch nicht Alkohol. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Lass uns doch mal direkt da anfangen. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, was du machst, du bist die Gründerin und Geschäftsführerin von Nüchtern Berlin. Was ist das? Was macht ihr? Und die zweite Frage wäre dann, wie bist du auf die Idee gekommen? Aber erstmal, was ist das? Was macht ihr?
Ja, also Nüchtern Berlin habe ich vor 4 Jahren knapp gestartet. Wir sind ein alkoholfreier Online-Shop und auch ein stationärer Handel in Berlin in Kreuzberg im Bergmann-Kiez. Und machen aber auch B2B, also heißt, wir beliefern auch verschiedene Gastros, die Interesse haben, alkoholfreie, besondere Alternativen anzubieten. Und
also zum Beispiel sowas wie so ein Aperol-Spritz oder so, ne? Gibt es dann halt ohne Alkohol oder so einen alkoholfreien Wein und Sekt? Also das ist das, alkoholfreie Spirituosen, heißt das so?
Ja, also im Prinzip geht es um hochwertige und gleichwertige Alternativen. Also ja. Wir sind kein Saftladen. Also wir sind...
da gibt es nicht Apfelsaft oder so und Mineralwasser, sondern halt...
Und keine Rhabarberschorlen oder so, sondern ja. Wirklich Alternativen zum Anstoßen. Ne? Und jetzt können wir natürlich drüber sprechen, was heißt denn Anstoßen, ne? Zum Geburtstag oder zu Hochzeiten. Aber wir haben ja in Deutschland so eine Trinkkultur, wo einem Prinzip zu jeder Gelegenheit ein Glas Wein passt. Ob es jetzt Montagabend ist oder die
Montagmorgen.
Ja, es gibt auch ne, zum Brunch wird ja auch öfters.
Stimmt, da trinkt man ja auch schon mal Sekt, ne?
Das total, Sekt um 10. Orange ist, ja, auch, ja. Ist auch geil, ne? Kann man ja eigentlich fast nicht sagen. Ja. Ne, gehöre ich ja auch zu der Fraktion, die das dann auch so ein bisschen feiert. Mhm. Und dadurch, dass wir zu jeder Tageszeit, zu jedem Tag, vor allem in Berlin, von Montag bis Sonntag, irgendwie eine Akzeptanz dafür besteht, Alkohol zu trinken, ob es das Feierabendbier ist, das Glas Wein oder auch, ne, wenn man sich, ich sage so gerne, die Boyster Bar gehe ich immer gerne hin und dort einfach keinen Drink zu nehmen, es macht einfach keinen Sinn. Mhm. Also es ist so standardisiert und das ist mir damals aufgefallen, relativ früh de facto und im Prinzip steht Nüchtern Berlin. Also unsere Frage, unsere Leitfrage ist, was trinke ich, wenn ich nicht trinke? Und wir beantworten das im Prinzip mit unserem Online-Shop und in unserem Laden. Ich nenne ihn auch Partykeller. Wir sind bekannt geworden unter dem Namen der erste alkoholfreie Späti Deutschlands. Das hat auch wirklich Schlagzeilen gemacht, auch relativ lange. Ab und zu klopfen die Leute immer noch bei mir ans Fenster und sagen, es ist ja gar kein Späti. Nee, es ist de facto kein Späti mehr. Also wir sind da einfach auch rausgewachsen. Mhm. Ich habe auch die Öffnungszeiten angepasst. Wir haben beispielsweise nur noch Freitag bis Samstag geöffnet, weil ich der Rest der Woche einfach den Online-Shop bediene und weil ich nach der 80-20-Regel einfach gehandelt habe und die funktioniert de facto und das ist total schön. Und genau, also das ist nicht in Berlin.
Ja, ja, super. Und wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen, das zu gründen?
Das liegt de facto einfach schon echt lange zurück. Ich habe nämlich Soziologie studiert in Basel und mich immer um gesellschaftliche Trends, die mich aber selber interessieren, damit habe ich mich beschäftigt. Also da war damals auch schon Frauenfußball dabei, aber auch Liebesbeziehungen, also Fernbeziehungen oder veganer Lebensstil und vor allem auch Ratgeberliteratur. Mhm. Für mich ist ja diese ganze Ratgeber-Szene einfach auch so ein Kompass und aber auch so ein wie Temperaturmesser, was passiert, was interessiert Gesellschaft eigentlich gerade. Und am spannendsten ist das für mich immer in den USA zu gucken, weil das so 2-3 Jahre später bei uns dann reintröpfelt. Mhm. Und entsprechend vor 8 Jahren bin ich nach Berlin gekommen und habe so festgestellt, okay, ich komme ja aus Südbaden, bin mit Wein groß geworden und dann dachte ich so, oh krass, hier wird irgendwie anders getrunken. Und Soziologie ist ja die Wissenschaft der Gesellschaft, da geht es vor allem darum, Dinge zu beobachten. Und dann habe ich Berlin beobachtet und dachte so, okay, spannend, ne, ob man 14 Uhr schon ein Glas Rosé trinkt, völliger Standard, ne, oder Clubleichen an jedem unterschiedlichen Tag siehst oder ne, die Spätikultur ist wahnsinnig groß in Berlin. Und so bin ich im Prinzip auf das Thema gekommen, wo ich gedacht habe, ah, interessant, hier wird anders getrunken und viel und auch mit anderem Maß. Mhm. Es gab dann 2016 erste Anzeichen für das Thema alkoholfrei unter dem Begriff Sober Sobriety und Sober Curious. Und
es gibt doch auch immer einen so einen Monat, ist das Sober, Dry January?
Dry January. Ah, ja. Es gibt auch die kleine Schwester Sober October.
Ah, Sober October.
Mittlerweile.
Ja.
Ist aber noch nicht so bekannt. Der Dry January wird aber immer populärer de facto. Mhm. Jetzt im Januar, als ich in verschiedenen Restos war, habe ich immer am Tisch gehört, wie die Leute so über alkoholfrei gesprochen haben und auch über uns. Ach. Das finde ich dann immer ganz, ganz besonders und freue mich so, wie so ein Schelm. Und
wie ist daraus dann nüchtern Berlin? Also du hast diese Beobachtung gemacht, dass in Berlin ganz schön gut gehoben wird und gleichzeitig diesen Trend gesehen, so, aber irgendwie wollen die Leute doch davon weg mit ihren Sober-Sachen und Challenges, ja, also, und so, oder?
Es hatte halt auch diesen, vor allem diesen Suchtdrall, würde ich mal sagen, so 2016, 17, 18, ne? Und für mich war es im Prinzip spannend zu gucken, okay, wie muss eigentlich alkoholfrei, was für ein Image braucht alkoholfrei, damit das trinkbar wird in Form von, ich trinke jetzt kein Wasser oder keine Apfelsaftschorle, sondern ich möchte irgendwie was Besonderes im Glas. Und wie muss alkoholfrei schmecken, aussehen? Wann ist es soweit, dass ich einen alkoholfreien Wein trinke? Mhm. Und die Brille habe ich mir angezogen. Mhm. Für mich gehört das Thema Sucht unbedingt zu dem Thema alkoholfrei und Alkohol. Für mich ist das eine Welt und nicht zwei getrennte. Mhm. Und an einem sehr, sehr verkaterten Sonntagmorgen dachte ich so, okay, es muss noch eine Alternative geben.
Zu Saft und Apfelsaft.
Ja,
und auch zum sich aus dem Leben schießen.
Ja, und ne, Rausch hat ja auch immer Reue ganz häufig zur Konsequenz, auch krasse gesundheitliche Schäden. Und es ist halt so paradox, weil die Leute es trotzdem tun und mit mir eingeschlossen.
Ja, da sind wir wieder bei kurzfristigen versus langfristigen Denken. Kurzfristige Bedürfnisbefriedigung versus was ist eigentlich langfristig gut für mich, ne?
Ja.
Disziplin und was da halt alles so mitschwingt, ne? Also diese Entscheidung noch zu treffen. Das heißt, deine Mission war schon so ein bisschen okay. Oder ich sag mal, die These war dann anscheinend, wenn es etwas gibt, was genauso lecker ist und feierlich ist und auch Aperol heißt, nur halt ohne Alkohol meinetwegen, dass das ein Trend sein kann und vor allem ja auch ein Geschäftsmodell.
Das ist die Rechnung, absolut. Ja. Man muss auch bedenken, dass es ja eine wirklich krasse gesundheitliche Mindfulness-Bewegung gibt. Ne? Mhm. Also das ist auf jeden Fall, dieser Trend ist ja davon getragen. Ich muss sagen, Corona hat das sicherlich auch mit forciert, dass Gesundheit einen neuen Stellenwert bekommen hat. Und auch Leute sich viel mehr damit auseinandersetzen, was tut einem gut, was tut einem nicht so gut.
Ja.
Und das ist ja eine relativ einfache Rechnung zu verstehen, dass Alkohol schädlich ist, ne? Und am Ende des Tages dann doch ein Gift. Und es tut mir selber weh, wenn ich das sage, weil ich meinen Cremant Rosé liebe. Und trotzdem, der nächste Tag ist halt auch einfach shitty. Wenn wir nochmal den Blick auf Longevity, ist ja jetzt auch immer, wird ja immer populärer. Das gab es ja vor ein paar Jahren schon in den USA, war das ein Riesenthema. Finde ich total spannend, aber auch vor allem aus der gesellschaftlichen Perspektive. Mhm. Und da siehst du aber auch, ne, dass so die, ich muss sagen, das ist sehr elitär, dieses Thema Longevity, und dass da als erstes der Alkohol rausgecuttet wird. Mhm. Da wird kein Gedanke verschwendet, sondern der ist einfach raus.
Ja, der größte Brocken als erstes so.
Ja, absolut. Ne?
Ja. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Du weißt ja, ich trinke ja auch schon sehr lange keinen Alkohol. Deswegen rennst du da bei mir ja offene Türen an. Und ich muss sagen, mir war das lange Zeit gar nicht bewusst, dass es so Alternativen gibt. Weil ich bestelle mir dann mein Wasser oder meine Apfelschorle oder so. Aber so nach und nach kam das dann, dass ich, ach ja, stimmt, es gibt ja auch alkoholfreien Sekt oder alkoholfreien Wein oder wie auch immer. Also ja, das war mir lange Zeit auch gar nicht so bewusst, dass es halt auch noch, dass es feierlich sein kann und lecker sein kann. Und also wer das mal probiert hat, ne? Also habt ihr mal so einen Test gemacht, ob die Leute den Unterschied schmecken? Weil ich finde gerade auch so Sekt oder so, wenn ich was aus eurem Laden trinke, das schmeckt sehr, sehr, also manche sind besser als andere, aber wirklich sehr, sehr ähnlich zu Alkohol. Und einmal, da war ich auch irgendwo außerhalb in irgendeiner Bar oder so, schon lange her. Lange her.
Das sind für Zeiten.
Du arbeitest doch 48 Stunden am Tag. Da habe ich in einer Bar mir auch so einen alkoholfreien Drink dann bestellt. Es muss in der Schwangerschaft gewesen sein. Und da habe ich da dran genippt und dachte, wow, 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 da ist doch Alkohol drin. Und dann hat mir das noch 18 Mal versichern lassen, genau, weil ich schwanger war. Ich dachte, hier ist nicht zu spaßen, sondern bist du sicher, dass da kein Alkohol drin ist? Und der Typ so, nee, ist kein Alkohol. Er hat mir dann die Sachen gezeigt und so. Ich so, okay, krass, es schmeckt so. Ja. Und ich habe mir auch eingebildet, es steigt mir zu Kopf.
Ja.
Also total abgefahren, was das Gehirn dann auch so für Assoziationen so, ne? Schmeckt nach Alkohol, also muss Alkohol sein. Also bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen betüttelt, obwohl es natürlich
das
rein chemisch gar nicht möglich ist, oder?
Ja, das ist das Placebo.
Ja, ja, genau.
Und das funktioniert de facto. Ich erschrecke mich auch manchmal. Ich so denke, okay. Ja. Und das Schöne ist, ich mache das jetzt seit 2019. Und als ich damals die ersten Alternativen, es gab echt wenige.
Mhm.
Und ein bisschen bin ich auch stolz, weil wir ja gerade diesen ganzen Trend so hart gepusht haben und First Mover sind. Und mal abgesehen davon, dass quasi 90% der Deutschen immer noch nicht wissen, dass es Alternativen gibt, weil der Markt noch so nischig und klein ist. Ich glaube, es ist in Berlin vor allem schon mal im Sprachgebrauch, aber noch nicht flächendeckend. Mhm. Und genau, also ich habe jetzt zwar den Faden verloren, ich kriege die Brücke nicht mehr zurück, aber es macht nichts. Der Placebo, der haut bei mir auch rein.
Ah ja, interessant.
Und 2019, als ich die ersten Sachen da probiert habe und es gab wirklich wenige, da dachte ich so, scheiße, das wird nichts. Das war Horror. Ne, die ersten Weine und es gab noch
Weil es nicht geschmeckt hat?
Nein. Das hat einfach nicht geschmeckt.
Ah, interessant. Ja.
Und was jetzt so in den letzten 3 Jahren, wie sich die ganzen Hersteller und auch die Meinung, wir wurden ja auch echt hart belächelt.
Ja, als Saftladen, ne? Gab es doch mal so eine, ich glaube, TV-Interview oder irgendwie so.
Bums mit Wumms. Nee, Wumms ohne Bums oder so. Also es war wirklich, wo ich aber dann auch ne, ich glaube auch, schlechte PR ist auch irgendwie gute PR, weil drüber gesprochen wird. Und wenn es nicht Hate gibt, interessiert es auch niemanden. Und das waren für mich aber gute Anzeichen dadurch, dass wir medial wirklich seit Tag 1, seitdem wir aufgemacht haben, medial begleitet sind, war das für mich immer ein Hinweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil das ein Thema ist, wo alle betrifft, weil jeder kennt jemanden, der trinkt. Man trinkt entweder selbst, es ist so kulturell verankert.
Und viele, die ja aber eigentlich auch gar nicht so richtig trinken wollen. Ne? Ja. Also es gibt ja schon so diesen Social Pressure zu sagen, okay, ich bin jetzt auf einer Hochzeit oder bei einem Familiendinner oder so. Und da wird ja gar nicht gefragt. Da wird gefragt, Bier oder Wein, aber nicht irgendwie was anderes. Das ist nämlich jetzt auch noch eine Frage. Vielleicht können wir die auch jetzt einschieben und danach würde ich gerne nochmal zum Gründen zurückkommen. Weil ich glaube, das ist so eine Frage, die haben wir auch viel bekommen in der Community und ja auch auf dem Alumni Day, wo du ja auch warst, wo wir auch schon gesprochen haben. So, ich bin jetzt in einer Situation, ich bin jetzt eben beim Familienessen und sagen, nee, für mich nur ein Wasser oder irgendwas. Haben sie auch alkoholfreien? Ich gucke ja mittlerweile auch bei Restaurants immer, ne, ob sie auch alkoholfreie wirklich Alternativen haben. Und die meisten, die das vielleicht jetzt anfangen wollen oder vielleicht noch nicht so dann noch nicht so die Übungen darin haben, haben dann Angst vor den Reaktionen, dass man sich rechtfertigen muss, dass irgendwie, oh ja, wieso denn nicht? Oh, bist du schwanger? Oh, fährst du noch? Oder so. Was würdest du denen raten, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen?
Also ich würde mir ja wünschen, dass mehr Leute in die Konfrontation gehen. Einfach auch so für sich einzustehen und einfach mal Sachen zu sagen, die sie beschäftigen. Und halt auch einfach mal sagen, nee, ich finde es jetzt nicht okay, dass ich mich jetzt hier erklären muss. Was soll denn das? Kannst du das nicht einfach mal akzeptieren?
Ja.
Oder wo ist dann eigentlich das Problem? Ne? Und dass man halt in diesen Diskurs kommt oder Diskussion, das kann natürlich ein Konflikt daraus resultieren, aber auch damit einfach das mal in Kauf zu nehmen, dass es Konflikt gibt.
Mhm.
Und das wäre tatsächlich wirklich mein Wunsch, dass man da einfach sich mal traut, weil eigentlich passiert nichts.
Nee, und ich glaube auch, ist auch meine Erfahrung, mit je mehr Selbstbewusstsein man das sagt und je mehr Vehemenz vielleicht auch, ne, weil das ist ja immer nur so dahergesagt. Die anderen Leute haben sich ja nicht Gedanken gemacht. Also das ist jetzt dann aus so einer Situation heraus, wie, dann kommt ein blöder Spruch von irgendwie Onkel Thomas oder was. Und ich glaube auch, wenn man da mit einer gewissen Klarheit einfach spricht und sagt so, naja, nee, ich habe keinen Bock auf Alkohol, weil 1, 2, 3. Und vor allem das auch mal dieses Narrativ umzudrehen, zu sagen, warte mal, du trinkst Alkohol und das ist normal und ich trinke keinen Alkohol und das ist nicht normal. Also was ist eigentlich die Norm? So, ne? Da muss man natürlich wissen, inwiefern man sich da auf so eine Diskussion einlassen will.
Absolut.
Aber ich finde es auch komplett richtig und cool, wer sich das sozusagen, wer dafür die Ressourcen hat. Ja, ich kann auch jeden verstehen, der sagt so, ach komm, weißt du was?
Ja.
Heute, not today.
Ja. Natürlich macht es Sinn, mal eine Alternative mitzubringen. Ne, also so für sich selbst zu sorgen, zu sagen, okay, ich weiß, heute Abend bin ich zum Essen eingeladen.
Ja,
Dann bringe ich jetzt zum Beispiel einen Aperol Spritz mit und einen Wein. Ne, und so kann man ja auch ins Gespräch kommen. Und ich habe so viel gutes Feedback dazu bekommen, dass die Leute einfach das selber mal mitbringen, ausprobieren. Ne, und dann können es die Hälfte irgendwie nicht gut genug finden. Dann ist es aber auch okay, aber man kommt so. Man geht halt nicht reaktiv rein, sondern aktiv und schaut selbst, dass man das Glas voll hat. Ne, das ist ja auch irgendwie so für sich selbst sorgen. Und ich finde das noch ein guter...
Stimmt, das ist super. Ja, gute, zur Party halt selber mitbringen, ja.
Genau. Und dann
ganz oft ist es ja auch so, dass man dann auch schnell so eine Crowd um sich hat, die halt sagen so... Ah, cool, ja, also ich habe mich das nicht getraut, dass man so in der kleinen Kultur, im kleinen Freundeskreis oder Familienkreis dann auch nochmal so Pioniersarbeit leisten kann und dass viele dann sagen, oh, voll gut, eigentlich war mir das auch immer viel zu viel und ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie mittrinken und eigentlich wollte ich das gar nicht. So, danke, dass du mal dieses Thema aufgemacht hast. Also selten, dass man da ja dann irgendwie angegriffen wird oder so und dann ist sowieso das falsche Umfeld, aber...
Absolut, ne, also ich glaube, wenn man halt in einem Umfeld ist, wo das einfach nicht möglich ist, absolut nicht akzeptiert wird, dann glaube ich, ist halt auch wirklich die Frage sinnig, ob das überhaupt das richtige Umfeld ist, wenn man wirklich so nicht akzeptiert wird.
Ja.
Und also, ja, Ich glaube, das sind auf jeden Fall Pioniersarbeit, das stimmt, ja. Weil man macht halt es für andere auch leichter. Und ich kenne viele, die dann erleichtert sind und sagen, ah ja, gut, dass du das gemacht hast.
Ja,
und
ich wusste das nicht. Ja, ja, genau.
Ich muss es mir auch anschauen.
Ja, ich denke, damit können doch einige was anfangen. Lass uns nochmal zurück zum Gründen. Du bist ja Unternehmerin, baust ja gerade ein Team auf, bist ja nun auch schon ein bisschen dabei. Was würdest du denn sagen, hast du so beim Gründen oder auch beim Start der Gründung so rückblickend komplett unterschätzt, wo du jetzt denkst so, boah, hat mir das einer vorher gesagt, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Also mir würden mindestens 20 Sachen bei mir einfallen. Mhm. Aber was ist so deins? Weil so eine, aber ich liebe dieses Thema ja auch, weil du brauchst so eine gesunde Naivität, weil ansonsten machst du es ja nicht. Also sonst, man fühlt sich eigentlich viel in irgendwelchem Kram rum und was da alles noch so mit dazugehört. Ist ja nicht nur, ja, ich hab jetzt hier irgendwie den Online-Shop, sondern das ist das, was die Leute mal sehen, aber hinter den Kulissen. Team und Logistik und boah, was nicht alles. Also was ist so dein...
Voll. Ich finde das auch so interessant, wie wenig eigentlich man sieht im Außen, was es eigentlich heißt, was eigentlich man tut.
Eigentlich gar nichts.
Ja, und das finde ich nicht fatal, aber ich finde es so verrückt, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Gründen zu so einem Lifestyle geworden ist und die meisten nicht wissen, was es eigentlich bedeutet, so reinzuhauen, ne? Und welche Konsequenzen das auch mit sich trägt.
Ich habe letztens noch, sorry für die Unterbrechung, aber eine ganz interessante Statistik. Eine Freundin von mir hat auch vor zig Jahren gegründet und die war mal in so, gibt es ja so Gründungsworkshops so vom Jobcenter oder whatever. Mhm. Und da saßen, glaube ich, 12 Gründungswillige und dann sagt dieser Berater, okay, wir sind jetzt hier 12 Leute, 2 bis 3 von euch gründen wirklich. Ne, der Rest hat so ein Interesse, aber ist dann nicht bereit, das dann auch wirklich zu machen. Und was hat er gesagt? Wahrscheinlich so eine halbe Person oder so gibt es, das Unternehmen gibt es auch in 2 Jahren noch. Mm. Und das ist schon krass, ne? Das ist schon, aber ich fühle es total, weil das, was ich so beobachte, oder du ja wahrscheinlich auch, dieser Lifestyle, ne, wir gründen jetzt mal ein Unternehmen und dann Freiheit. So. Und deswegen gibt es einfach ein Großteil der Unternehmen schafft es ja nicht durchs zweite Jahr.
Ja, und entsprechend glücklich macht es mich, dass wir jetzt bald mit nüchtern 4 Jahre alt werden.
Ja.
Und auch so weit gebracht haben. Und das war so eine Journey. Oh mein Gott. Und ne, ich habe am Ende alles unterschätzt.
Alles unterschätzt.
Alles.
Also, sag mal Beispiele.
Warte mal, lass mich mal kurz nachdenken. Also unterschätzt habe ich, was Führung heißt.
Aha, also beim Teamaufbau.
Teamaufbau, das habe ich total
unterschätzt. Dass es notwendig ist einfach oder dass es...
Absolut notwendig, aber auch zu verstehen, dass man lernt. Man muss alles lernen.
Das ist auch das ein Handwerk, ja. Oder?
Und ich glaube, das Schöne daran ist, für mich persönlich, dass ich das liebe. Ich liebe es, Dinge zu lernen, aber es tut so weh.
Wachstumsschmerz, Deluxe.
Es ist Wachstumsschmerz in jedem Bereich. Und zu verstehen, dass ich alles das erste Mal mache, es war auch befreiend, irgendwann, ne, auch diesen Anspruch nicht mehr zu haben, dass irgendwie... Was heißt, man kann etwas richtig, ne? Und ich glaube, das war für mich auch ein großes Learning, zu verstehen, okay, du musst jetzt noch nicht alles können, aber du lernst es jetzt auf dem Weg. Und es braucht nicht eine Woche, es braucht nicht einen Monat, das braucht Monate und Jahre.
Und irgendwie auch ein bisschen unendliches Spiel, ne? Man ist ja auch nie fertig.
Es ist ein absolutes unendliches Spiel.
Ja.
Und darauf habe ich total Bock.
Mhm.
Und das macht mir auch keine Angst. Vor allem auch, weil man ja die Erfolge auch sieht oder den Progress, den man macht. Und
solange die Richtung stimmt quasi. Ja.
Genau. Und dadurch, dass ich dann festgestellt habe, damals hatte ich dich ja auch angerufen, habe gesagt, ey Natascha, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich brauche mal deine Perspektive und deinen Input. Und mir das zu erlauben, auch in jedem Bereich Menschen zu fragen, wie geht etwas? Wie sieht denn das aus? Ne? Auch ne, zum Beispiel Social Media, Performance Marketing. I don't have any clue. Ich weiß es nicht. Aber rauszufinden, Schritt für Schritt, was heißt, wie groß ist der Bereich? Was sind die ersten Steps? welche Positionen braucht man, wie viel Budget braucht man, welche KPIs, wie sieht der Prozess aus, das zu lernen. Mhm. Und dann aber dann auch Schritt für Schritt aufzubauen und dann lernt man auch Leute auf dem Weg kennen und fuchst sich da rein. Und das macht mich total glücklich. Tatsächlich. Mhm. Genau, also was habe ich unterschätzt? Die Menge an Input, an was man lernen muss, den Workload, den Pain, ne, auch zu verstehen, dass das Social Life ziemlich bald nach hinten rutscht, ne, dass das 18-Stunden-Tage sind, nicht 12. Mhm. Ja, das also viel Unterschied.
Vor allem nicht mal. Es sind 18-Stunden-Tage, nicht 8 und nicht 12. Es ist 12 schon eine Referenz.
12 wäre schön, wäre lässig. Ja, absolut. Ne? Ja. Na klar, ja, muss man dann Pausen einlegen. Jeder sagt mir ja dann, du musst auf dich achten. Ja, natürlich. Und das kommt auch manchmal gezwungenerweise. Aber auch das durfte ich jetzt lernen. Ne? Auch das sind dann halt so Mini-Breaks. Aber die nehme ich mir dann einfach auch und baue die ein. Und mittlerweile habe ich aber auch so einen Workflow für mich gefunden, dass ich weiß halt, dass meine Primetime zwischen 6 und 9 ist.
Morgens. Ah ja. Ja, das ist auch eine gute Erkenntnis, ne? Also wann kann ich am besten konzentriert sozusagen arbeiten? Ja, also Lerche oder Eule quasi, ja.
Voll, ne? Ja. Und ich muss aber auch sagen, dass nachts meine Primetime auch
ist. Auch nochmal, ist nur tagsüber nicht so, wenn normale Menschen arbeiten.
Das ist,
da schläfst du dann.
Ja, so zwischen 21 und 24 Uhr kann ich auf jeden Fall nochmal so
geht's noch mal weiter,
Gas geben. Ja. Das sind so mal, ja, wo ich halt auch am produktivsten bin und halt auch niemand was von mir möchte. Keiner schreibt mir.
Ja, die Ruhe, ja.
Keiner ruft an, nichts passiert.
Und dann kannst du in deinen Flow, in deinen Tunnel.
Genau, und das konnte ich erst, wusste ich in den ersten 2 Jahren ja auch nicht.
Ja, also ganz viel auch über dich selbst gelernt, ne? Also erstmal, wie arbeite ich, wie kann ich am besten arbeiten? Und vor allem das, was du auch gerade gesagt hattest, was ja schon auch so ein Dauerbrenner-Thema ist, vielleicht auch so speziell für uns Frauen, um Hilfe fragen. Ja, also ich muss nicht alles können, nicht alles wissen, sondern darf mir durchaus Kompetenzen reinholen, Meinung reinholen, einen Rat holen, eine Beratung holen. Und dann immer noch die Entscheidung treffen und dann vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung treffen und das wieder revidieren. Also dieses so im Prozess zu bleiben. Ne? Ich kenne das ja von mir auch. Am liebsten hätte ich alles gerne direkt ausgeplant und so die nächsten 5 Jahre alles ganz so überall einen Haken hinter dran machen. Aber so läuft es halt nun mal nicht. Und ich glaube, es ist auch eine ganz große Qualität von Unternehmerinnen, genau das auch aushalten zu können und mitzunehmen und die Welle dann halt zu reiten, ne? Und zu sagen, okay, ja, letzten Monate waren jetzt irgendwie mega geil und jetzt kommt halt wieder der Downer und dann muss ich mich da jetzt rausarbeiten und dann geht's, also diese krasse Wellenbewegung, die man ja als Angestellter nie hat, nie, never. Mhm. Und auch nicht, wenn man keine Angestellten hat. Also da nochmal die Differenzierung zwischen selbstständig versus Unternehmer und ich führe ja ein Business und ich muss auch noch Führungskompetenzen noch erlernen und Leute entlassen und einstellen. Und dann sind die krank und dann brauchen wir einen Ersatz. Also das ist ja schon so ein riesen Thema, was keine Angestellten und auch keine Selbstständigen so kennen in dieser Komplexität. So. Ja. Und ich glaube, sich da die Erlaubnis zu geben, dass das halt auch sein darf. Ja. Und dass es nicht immer alles rund läuft, funktioniert ja gar nicht. Das ist ja nirgendwo im Leben läuft, einfach immer rund.
Ja. Und auch, dass Kommunikation, je mehr Personen am Tisch sind, steigt die Komplexität derart. Es ist so verrückt.
Exponentiell, ne?
Exponentiell mit jeder Person mehr. Das fand ich total krass. Was ich aber auch lernen durfte, ist zum Beispiel, dass Führung immer einhergeht mit Kritik.
Beidseitig? Oder?
Nee, auch, dass man einfach kritisiert wird, weil man führt. Das liegt halt der Natur inne, dass es man nicht jedem recht machen kann. Man kann nur sein Bestes geben, das Warum erklären, ne, den Prozess, aber ne, dass es immer Harmonie im Team gibt. Nee, ist halt
unrealistisch.
Ziemlich unrealistisch. Und aber erstrebenswert. Und also es ist ein krasses Wachstum, aber vor allem auch ein persönliches, hast du gerade eben mal angeschnitten. Es ist ein krasses persönliches Wachstum und das bockt halt total. Nur zu sehen, wer war man eigentlich? letztes Jahr oder 2020, 2021, heute, das sind Welten.
Ja, ja, ja.
Und dann denke ich so, oh Gott.
Oh Gott. Was würdest du sagen, war denn so die Situation oder der Punkt, wo du sehr nah dran warst oder am nächsten dran warst, zu sagen, weißt du was, mal scheiß allein, ich bin raus. Wo du so kurz vielleicht mal dachtest so, boah, jetzt, ich kann nicht mehr.
Ich glaube, in den ersten 2 Jahren war das mindestens einmal im Quartal. Bin ich so über Grenzen gegangen, aber auch vor allem meine Grenzen gesprengt. Und na, ich wusste ja am Anfang noch de facto nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Und ich wusste damals auch nicht, wie viel ich eigentlich lernen muss. Und ne, man hat halt die Dinge gemacht und dann ist man halt so gegen eine Wand. Mhm. Die erste Wand ist halt, glaube ich, so ein bisschen die schmerzhafteste. Ne? Und dann läuft man dagegen. Und dann überwindet man die. Und dadurch, dass wir aber auf einem vollkommen neuen Markt sind, ne, wir haben ja damals keine Wettbewerber auch gehabt. Also es ist ja absolut Push-Marketing, wo wir betreiben müssen. Wir müssen raus, müssen...
Erstmal den Markt öffnen.
Ne?
Ja, so wie ich ja damals auch mit meiner Money Penis war. So, was, Finanz für Frauen? Ist das überhaupt ein Markt? Ja. Also erstmal diese Pionier, das ist ja auch unheimlich anstrengend. Ne? Alle, die danach kommen, sagen, ja, natürlich gibt es Alkohol. Ja, logisch so. Ne? Ja, ob ich jetzt zu dem Shop gehe oder zu dem. Ja, Frauenfinanzen, ja, gibt es ja verschiedene. Ja, logisch. Ne? Also da ist ja schon so, man muss nicht erst den Markt öffnen und sagen, hey, hier gibt es was komplett Neues. Das ist richtig, richtig cool. Du musst ja erstmal den Leuten erzählen, warum das toll ist und warum sie dich jetzt brauchen oder warum sie überhaupt diese Produktkategorie brauchen. Ne?
Absolut. Ne? Ja. Und das war total anstrengend. Also diese 4 Jahre waren Wahnsinn. Mhm. Aber ich jetzt rückblickend denke ich so, krass, ganz schön geil. Und ich freue mich halt auch auf die Zukunft.
Ja.
Und das wird, wie du vorhin gesagt hast, ne, so ein krasses Auf und Ab. Aber ich glaube, die Ups tun nicht mehr ganz so weh, weil man schon gelernt hat.
Ja, man schon ein bisschen abgehärteter. Und weiß halt, dass es mit dazu ist, wie ein Aktienkurs. Ja, da weißt du auch, es geht nicht die ganze Zeit rauf. Genau. Das ist auch rauf, runter. Das nächste Hoch ist höher als das vorherige. Und das nächste Tief ist aber auch nicht ganz so tief wie das vorherige. Also.
Genau, und das kann man dann, ne, dann hat man schon irgendwie die Weisheit oder das, was man gelernt hat, kann man dann anwenden.
Mhm.
Und das gibt mir mittlerweile auch Sicherheit. Ja. Dass das gut kommt und ich weiß aber auch, dass es wieder solche Downs geben wird, weil es einfach in der Natur der Sache liegt.
Ja, ja.
Ne? Und es gibt ja auch Faktoren im Außen, die man nicht beeinflussen kann und dann halt in die Anpassungsfähigkeit zu kommen oder ne, das Business nochmal zu überdenken, okay, was müssen wir jetzt ändern?
Mhm.
Da, ne, also in dieser Dynamik, in dieser Flexibilität zu bleiben, ich glaube, das kann ich sehr gut.
Ja,
ne? Also wenn eine Herausforderung kommt, dann falle ich nicht in so eine Starre, sondern...
Konntest du das schon immer oder hast du auch das auf dem Weg gelernt?
Ich glaube, das habe ich schon relativ früh gelernt, weil ich in meiner Jugend so 14, 15 ausgezogen bin. Relativ früh angefangen habe zu arbeiten neben der Schule. Viele Jobs hatte nebeneinander, so immer 3 am liebsten parallel.
Also du musstest dich mit 14 oder 15 quasi auch selbst versorgen?
Also ich habe natürlich Kindergeld bekommen und mein Vater hatte mich noch unterstützt. Aber ich war schon früh auch bei, damals kam eBay, da war ich irgendwie 12 oder so und habe ich schon angefangen irgendwie so rumzuhandeln und oder so Quatsch zu machen. Und also ich habe relativ früh Geld verdient, ne, aber angefangen im Kino, habe ich ja überall gearbeitet, wo man sich vorstellen kann, von H&M bis Zara, in diversen Clubs, Gastros, DM, ich weiß, wie man um 4 Uhr morgens Regale einräumt.
Meinst du, das ist eine gute Vorbereitung auch auf das Unternehmertum? Also das härtet ja schon auch so ein bisschen ab, ne? Also gerade haben wir drüber gesprochen, so ja, so Lifestyle und die Champagnerkorken knallen auf Instagram und so. Aber eigentlich ist es halt auch ein Knochenjob. So und 4 Uhr morgens bei DM irgendwelche Sachen einräumen, ausräumen. Ich kenne das auch. Also jetzt nicht 4 Uhr morgens, aber ich hatte meinen Job, da muss ich, glaube ich, um 5 Uhr anfangen oder um 6 Uhr anfangen in so einer Redaktion. TV-Redaktion auch. Mhm, war sozusagen die erste, nicht die abschließt. Das ist halt, ich finde schon, dass es irgendwie eine gute Schule ist, so einen auch aufs Leben vorzubereiten.
Absolut. Mhm. Also im Nachhinein macht auch mein Soziologiestudium Sinn. Ne, mhm. Ich weiß noch in der ersten Vorlesung beim Professor Uli Mäder in Basel, das war total spannend, der stand da und hat dann gesagt, jeder, der glaubt, danach einen Job, wo er viel Geld verdient, zu bekommen, der irrt sich. Dann dachte ich so, okay, bring it on, das interessiert mich noch mehr. Und ich habe aber viel von ihm gelernt, ne? Also zum Beispiel, das begleitet mich heute, das Motto, King ist, Komplexität zu reduzieren. Mhm. Ne, Dinge so einfach wie möglich zu machen, irgendwie für alle auch zugänglich. Und also dieses Studium macht im Nachhinein total Sinn. Und so kam ich ja auch am Ende zu Nüchtern Berlin. Aber auch die ganzen Praktikas, ich habe ja echt viel gemacht, die ich aber auch nur finanzieren konnte, indem ich parallel auch gearbeitet habe, weil ich mir ja auch einen Lebensstandard irgendwann aufgebaut hatte. Mhm. Ne? Also ich glaube mittlerweile, ich lebe jetzt 20 Jahre alleine. Mhm. Und davon habe ich mal ein Jahr mit einem Mann zusammengelebt, ein Jahr mal in der WG, summa summarum. Also ich glaube schon, dass das eine auf jeden Fall eine Schule war, auch das, die Dinge zu tun.
Anzupacken, zu machen, umzusetzen.
Und zu verstehen auch.
Auch mal ein bisschen leiden zu lernen, so um 4 Uhr morgens. Also, dass nicht immer alles so Erdbeerquark ist.
Erdbeerquark? Nee, vor allem in den Clubs war das halt so ein Standard, dass du bis um 6 Uhr morgens da warst. Und danach bin ich dann aber noch feiern gegangen.
Also, ach so.
Ja, ich war,
oh Gott, wow.
Als ich noch jung war in meinem ersten Leben. ich glaube, ich war immer schon sehr, sehr hands-on, umtriebig, sehr viel Verantwortung. Ich wusste auch damals nicht, wie viel es geht. Ne, von Bankkonto eröffnen, Handyvertrag, WLAN einrichten.
Vor allem ja auch mit 14, 15, das ist ja schon.
Also ich hatte ja glücklicherweise in meiner Familie viel Technikwissen. Hat mich aber auch abhängig gemacht. Mhm. Das hat dann de facto der erste MacBook geregelt, weil auf einmal alles funktioniert hat.
Ja, auch das ist eine gute Lehre fürs Unternehmertum. Ne? Deine Tools, so Hygienefaktoren, die halt funktionieren müssen.
Die müssen funktionieren, da kenne ich dann auch nichts. Wenn das Handy nicht mehr geht oder der Laptop, dann muss der sofort ausgetauscht werden, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Und das ist das, was mich total bremst.
Ja.
Und auch wenn das WLAN nicht funktioniert, ich habe ja so ein Handy, wo ich überall hin mit ins WLAN, also damit gehe ich überall ins WLAN rein. Mhm. Es hat halt unendlich viel Kappa. Mhm. Und das macht einen nicht abhängig, aber dadurch ermöglicht mir das halt permanent überall irgendwie Netz zu haben. Und wenn es dann aber nicht geht, dann wäre ich so ein bisschen.
Bisschen nervös.
Nervös.
Nett auszudrücken. Lass uns mal zum Thema Investoren kommen. Mhm. Jetzt sprechen wir auch aus dem Grund, weil ich ja bei dir investiert habe, bin ich, denn wir kennen uns ja schon einige Jahre, schon vieles auch bei dir sozusagen miterlebt. Deswegen gerade bei der Frage so Low Points, dann ist ja, ich kann schon so 3, 4 Abi so mitbekommen. nicht nur ich habe investiert, sondern Miriam Jaks ja auch. Mhm. Ist jetzt auch die Pressemitteilung dazu verschickt worden und so weiter. Warum hast du denn die Entscheidung getroffen, Investorinnen mit reinzuholen? Also es gibt ja auch Unternehmen, die haben, also wir zum Beispiel, meine Moneypenny hat ja keine Investoren, da bin ich ja 100% alleinige Gesellschafterin. Was war für dich so der Moment oder das Ausschlaggebende zu sagen, okay, jetzt brauche ich Investoren?
Also wir sind ja auf Wachstum aus.
Ja.
Und dadurch, dass der Markt noch so neu ist, kostet Wachstum Geld. Mhm. Und dadurch, dass wir ja ein High Potential auch sind, weil wir First Mover sind, weil der Markt noch so klein ist und wir noch quasi gar nicht angefangen haben.
Ja.
Wir sind ja noch so klein quasi. Wir haben jetzt erst mit Google Ads gestartet, die ersten Schritte im Performance Marketing. Wir geben ja nicht mehr als 1.000 Euro im Monat aus für Marketing.
Ja, krass. Ja. Das heißt, der vorherige Erfolg war hauptsächlich PR, ne?
Absolut. PR, viel Mund zu Mund, ne? Viele Empfehlungen.
Ja, 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 ja. Ah ja, okay. Und das nimmt natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen ab wahrscheinlich, oder beziehungsweise muss ja nicht mehr abnehmen, aber man muss natürlich noch einen oben drauf setzen, wenn es halt Wachstum sein soll. Plus der Markt, in dem ihr seid, ist ja eher ein bisschen low margin. Also es ist sozusagen nicht möglich, aus sich selber heraus, aus dem Umsatz so sehr zu wachsen, wie du dir das vorstellen würdest.
Genau, also wir müssen halt auch auf eine diverse Menge kommen, mhm, damit sich das richtig rechnet. Mhm. Und das steuern wir an. Und dafür brauchen wir Wachstumsfinanzierung. Mhm. Und da ist deswegen auch der Schritt zu Business Angels der nächste gewesen. Mhm. Und ja, also ich bin total excited. Also deswegen, ne, wenn ich so an die letzten 4 Jahre denke, denke ich so, oh mein Gott. Und wenn ich so an die nächsten 4 Jahre denke, denke ich auch so,
oh mein Gott.
Ne, und wir starten jetzt auch mit unserer Eigenmarke, was halt auch vorfinanziert werden muss.
Was ist das genau? Ist das ein Vino? Ist das ein Sekt? Was macht ihr?
Wir starten mit einem Sparkling Rosé. Das liegt irgendwie nah. Mhm. Und das nächste wird dann der Blanc und dann kommt der Stillwein. Ich hoffe, dass wir den Rosé als erstes machen. Mhm. Und genau, also wieder Schritt für Schritt.
Ja.
Und genau, und alles, was wir nach vorne hin machen, das muss halt mitfinanziert werden. Und genau.
Dafür braucht es externes Geld.
Genau. Und auch mal das Marketing hochzufahren, da bin ich ja echt so, oh mein Gott. Was passiert, ne?
Ja.
Also, wir sehen das ja jetzt schon, ne, mit 15 Euro am Tag Google Ads. So.
Ist das dann, fühlt sich das für dich viel an oder komisch, das auszugeben? Oder?
Nee, gar nicht. Okay. Ich denke dann, wie geil, was ist, wenn wir da mal 2 Nullen ranhängen?
So. Ah ja, 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 ja.
Ne? Also,
ja.
Aber wir müssen das halt erst alles aufbauen.
Mhm. Mhm.
Wir graben keine so vielen Brunnen mehr, sondern wir wissen jetzt, wo wir bohren.
Ah ja.
Und ne, das ist, glaube ich, diese Trial-and-Error-Phase.
Mhm.
Und wo wir hinarbeiten, ist so in die Datensouveränität zu kommen. Heißt zu verstehen, okay, wer kauft ein, wie viel, wann, in welchen Zeiträumen, welche Produkte wollen die Kunden. Ne? Und das Schöne ist an unserem Sortiment, alles dreht sich. Ne?
Aber was heißt das, alles dreht sich?
Alle Flaschen verkaufen wir. Ne?
Aha, also ihr habt keine Produkte, die keiner haben will sozusagen.
Nee.
Sondern ihr verkauft eigentlich alles und dann ist die Frage halt nur, wie schnell.
Wie schnell und in welchen Mengen. Und das dann halt natürlich zu pushen, welche besonders gefragt sind.
Mhm.
Und am Ende kennt niemand den Markt. Und das Schöne ist, dass wir aber die Daten haben.
Mhm.
Und mit denen zu arbeiten, das ist jetzt gerade so die Phase, in der wir stecken. Und dann kann man halt auch Geld allokieren und sagen, okay, da packen wir das jetzt drauf. Und genau, das sind so im Prinzip so die nächsten Schritte.
Du hattest dich ja auch, ich glaube auch in deinem Buch, was du geschrieben hast, schon auch mit dem Thema Frauen und Alkohol ein bisschen beschäftigt oder Feminismus und Alkohol. Kannst du uns da mal mit reinnehmen, was so deine größten Learnings in dem Bereich sind?
Also Trinken ist auf jeden Fall auch weiblich. Ne, viele gucken ja auch immer eher auf die Männer. Aber ne, das Anstoßen, ich sehe ja auch an unserer Kundschaft, sind vor allem Kundinnen. Und,
okay, aber Kundinnen, die dann alkoholfrei ja trinken.
Genau, ne, aber du weißt ja nicht, ob die vorher getrunken haben oder nicht.
Ja, ja,
das fragen wir nämlich gerade auch ab, in welchen Lebensphasen sie gerade stecken oder aus welchen Gründen. Und spannenderweise ist es ja auch so, dass die wenigsten Frauen das überhaupt vertragen. Ne? Auch vor allem je nach Zyklusphase. Auch ganz, also PMS und Alkohol, Hölle.
Ne? Also Höllenkombination.
Höllenkombination. Aber auch Wechseljahre ist ein Riesenthema. Ne? Da passt Alkohol einfach de facto nicht rein. Vor allem bei Frauen mit einem hohen Bildungsgrad ist Trinken auch ein Riesenthema.
Weil es da wieder gesellschaftlich, oder ja, ist da eher so gesellschaftlich oder ist es auch ein bisschen die Flucht aus der Realität vielleicht?
Es gibt ja viele Gründe zu trinken.
Ja.
Ich sage immer, es gibt 1000 gute Gründe zu trinken, es gibt aber auch 1000 gute nicht zu trinken. Ne? Und ich habe so für mich halt festgestellt, dass das, glaube ich, so vor allem lebensphasenabhängig ist. Ne? In welcher Lebensphase passt es oder passt es eben nicht mehr?
Ja, ja, ja.
Und nur ein Teil der Menschen ist komplett abstinent und möchte nicht gar keinen Alkohol mehr. Ich gehöre ja eher zu der Fraktion, ich habe sie liebevoll Flexi-Drinker genannt, ne, so wie die Flexitarier. Ich sage ja auch, alkoholfrei ist das neue Vegan. Das ist halt so der nächste große Trend.
Sind Frauen auch, meinst du, auf denen lastet auch mehr Druck zu, also ne, wenn man jetzt so dieses Bild malt mit der topgestylten Frau und irgendwie hat auch noch total Ahnung von Wein und so. Also ist das auch so ein Pressure, den Frauen da vielleicht nochmal besonders haben, um da akzeptiert zu werden?
Trinken, ne, das Glas Champagner, aber auch der Cremant oder Wein, das hat ja auch was mit Wohlstand zu tun. Mm. Ich würde es ja so demokratisierten Wohlstand nennen. Mhm. Ne, man gönnt sich ja ein Glas oder ein Drink.
Und es ist auch eher so ein bisschen, also in meinem Kopf so ein bisschen weiblich besetzt. Sekt, Cremant, Wein. Also Männer sind für mich so Bier und Wodka. Total stumpf jetzt, aber.
Wobei ich viele Männer auch kenne, die gerne einen Sparkle trinken, aber nicht so viele.
Ja.
Stimmt.
Ja, ja.
Ich habe noch nie bei einem Date einen Mann einen Sparkle trinken sehen. Ich gerade so überlege und auch eher kein Aperol-Spritz. Also das sind schon eher. Ja, das, wenn man jetzt so in Rollen denkt, habe ich den Faden verloren.
Hattest du nicht auch in deinem Buch was geschrieben, dass es für Frauen schwieriger ist, mit dem Trinken aufzuhören, aufgrund von gesellschaftlichen Normen?
Also, wo das eigentlich herkommt, hat ja auch mit der Emanzipation zu tun, mit der Geschichte der Emanzipation. Und zwar, im Prinzip war es ja damals so, durch die Industrialisierung sind die Männer quasi aus dem Haus und haben Geld verdient. Frauen waren daheim und die Männer haben sich dann im Prinzip auswärts vergnügt in den Bars, so wo Frauen im Prinzip noch keinen Zugang zu hatten. Und dann kam die Bewegung, und das kam vor allem in den USA, wo dann im Prinzip ein Aufstand, und das war der Aufstand auch, wo die Emanzipation im Prinzip raus entstanden ist, wo man gegen die Männer vorgegangen ist.
Dieses, Prohibition.
Genau.
Ja, ja.
De facto ist das daraus abzuleiten und dass Frauen den Zugang auch in die Berufswelt geschafft haben, geht natürlich auch einher, dass sie mittrinken.
Mhm. Also kann man sagen, dass Alkohol auch was mit Emanzipation zu tun hat. Also dass Frauen Alkohol trinken auch was mit Emanzipation zu tun hat, weil vorher durften es nur die Männer und dann haben Frauen sozusagen dafür gekämpft, wieder sozusagen mehr Platz in der Gesellschaft zu bekommen und damit halt auch Zugang logischerweise dann zu Alkohol gehabt haben und dass das ja auch so ein bisschen, ich meine, man kennt ja auch so diese alten Fotos von früher da, ne? Also so eine Frau mit einer Zigarette und einem Gläschen, das ist ja schon so, wow, okay, krass, ja. Das ist eine erfolgreiche Frau, die hat es geschafft sozusagen.
Auf jeden Fall, also Trinken ist zum einen mit Wohlstand auch definiert, aber auch mit Erfolg.
Ja.
Und Frauen, also auch wenn du dir die mediale Werbung anschaust, siehst du ja auch immer nur Menschen, die großen Spaß haben, irgendwie erfolgreich aussehen. Aber du siehst ja nie, wie der nächste Tag aussieht oder was das, ne? Wir wissen ja alle, wenn wir dann in den Spiegel gucken und denken so, huch, okay, ne? Gestern noch so glow und schön und dann Champagne und am nächsten Tag, oh Gott. Und also es ist auf jeden Fall, ne, der Zugang in die Berufswelt und das ist ja auch, ne, heutzutage werden ja auch immer noch die wichtigsten Deals, die werden ja nicht alkoholfrei geschlossen und auch nicht gefeiert.
Ja, das ist dann abends an der Bar und ja.
Ne, und die ganzen
Golfclub.
Ja, das ist jetzt sehr klischeehaft. aber die Berufswelt funktioniert de facto
häufig so.
Häufig.
Gerade so in der alten Welt. In der alten Welt.
Frauen. Und ja, ich habe ja auch in der PR-Agentur gearbeitet für Fashion, Lifestyle, Beauty. Und wie sollen denn eigentlich solche Events wie die Fashion Week oder Influencer-Events in St. Moritz ohne Alkohol funktionieren?
Gar nicht vorstellbar, ne?
Es ist nicht vorstellbar. Ne? Nur allein schon da geht es ja schon
los.
Warum
eigentlich? Damit die Leute so ein bisschen damit die halt gut drauf sind und eine gute Zeit haben und plappern und Es gehört irgendwie mit dazu, ne? Aber keiner weiß so richtig, warum.
Naja, also es gibt ja ich glaube, das kommt daher, weil es einfach unterschiedliche Gründe gibt, warum man trinkt.
Ja.
Ne? Also
ja.
Ich lass uns mal beim Dating gucken.
Ja.
Also
sich Mut antrinken. So das, ja.
Entspannung.
Entspannung.
Ich glaube, es ist Entspannung, runterkommen. Ne? Für manche ist es auch funktional.
Mhm.
Für manche ist es auch Belohnung.
Ah, ja, stimmt. Ist ja auch ein Genussmittel sozusagen.
Es ist ja ein Genussmittel und ich habe es mir verdient. Ne, wenn man Stress hatte, dann will man trinken. Wenn man was zu feiern hat, dann will man darauf anstoßen. Wie soll denn feiern? Wie gehen denn Partys ohne Alkohol? Das ist ja so für mich die nächste große Frage, die ich sehr gerne beantworten möchte. Ne, nicht, was trinke ich, wenn ich nicht trinke, sondern was mache ich eigentlich, wenn ich nicht trinke? Mhm. Weil das finde ich total spannend. Wie soll denn das aussehen? Was mache ich denn dann? Weil wenn du dir überlegst, zum Beispiel an Hochzeiten, eine alkoholfreie Hochzeit, how? Und dann noch viel lustiger ist doch Honeymoon. Da freuen sie sich alle auf ihr All-Inclusive, Vollgas, immer schön am Strand sich einen reinziehen. Wer kann es denn denen verübeln?
Aber ich kann mir das schon vorstellen, eine Hochzeit mit leckerem, alkoholfreien Sekt und also quasi alles, was es sonst mit Alkohol gibt, ohne Alkohol. Also eine Hochzeit mit Wasser und Apfelsaft finde ich jetzt auch ein bisschen lame.
Ja.
Aber eine Hochzeit mit irgendwie...
Mit Alternativen.
Genau, mit Alternativen, das finde ich jetzt gar nicht so... abwegig.
Mittlerweile für mich auch denkbar, aber erlebt habe ich es auch noch nicht.
Ja.
Und
die Leute erwarten es halt auch, ne? Die wollen sich halt auch, also manche wollen sich natürlich dann auch ein bisschen, also auch betrinken. Das ist ja auch noch so ein Faktor. So.
Es ist
betrinken zum Feiern halt, um mal die Sau rauszulassen, um mal das ganze Leben hinter sich zu lassen.
Ja, und um auch zu vergessen.
Tanzen und so, auch zu tanzen, wenn man nicht tanzen kann. Also
genau, halt auch irgendwie in dieses Lockere zu kommen.
Ja,
ne?
ja.
Und es gibt total. Aber auch dann diese, ne, wo man echt weit übers Ziel hinausschießt. Ne, das gibt ja auch so Absturzabende. Und was mich ja sehr geprägt hat, ist Daniel Schreiber. Das ist ein deutscher Autor. Und der hatte das Buch Nüchtern geschrieben. Und so bin ich auch über den Namen gekommen.
Ach so.
Damals Nüchtern Berlin.
Ja.
Und er hatte zu diesen Absturzabende, er trinkt selber auch nicht mehr. Es geht um das Thema Sucht. Und er hatte geschrieben, und da habe ich monatelang dran gekaut an dem Satz, der hat geschrieben, im Prinzip ist es, wenn Leute sich so hardcore abschießen, dann ist es eigentlich der Wunsch zu sterben und tot zu sein, nichts mehr zu fühlen.
Mhm.
Ne, weil es ist ja de facto so, irgendwann bist du an so einem Punkt, wo halt nichts mehr geht. Ja, du bist so besoffen, du spürst, du kannst kaum mehr reden, kannst kaum mehr laufen, kriegst nichts, du kannst eigentlich froh sein, dass du irgendwie heil nach zu Hause ankommst.
Ja, ja.
Ne, und diese Suffabende, die gibt es ja zu tausendfach.
Mhm.
Ne, dieses völlige Abschießen, Blackouts. Und gerade Frauen leiden massiv danach, ne, weil sie dann nicht wissen, wie sie sich verhalten haben.
Ja,
waren sie unangenehm? Haben sie was Falsches gesagt? Ne, und dann auch noch diese ganzen...
Ja, oder auch dieses Ausgeliefertsein. Also ich muss sagen, ich hatte noch nie so einen Abend, wie du ihn beschreibst. Ich war vielleicht mal nah dran. Aber ich hatte immer gerade so als Frau dieses so, boah, wer weiß, was irgendjemand mit mir macht. Ich will nicht irgendwo aufwachen. Also das ist ja auch ein Gewaltthema. So, ne? Also,
das ist auf jeden Fall eine Facette davon.
Ja.
Ne, den Gedankengang hatte ich bisher nie. Aber ich weiß, dass es viele Frauen haben, diesen Kontrollverlust.
Ja.
Was könnte passieren? Ist auf jeden Fall Teil davon.
Mhm.
Ne? Und dann auch diese ganzen psychischen und physischen Blessuren, die ja auch Stunden, wenn nicht sogar Tage anhalten.
Ja. Ja.
Das ist so krass. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, wie wichtig dieses Thema eigentlich auch ist.
Ja.
Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, beides zu tun. Zu trinken und nicht zu trinken. Ich glaube, es geht halt um dieses Maß.
Mhm.
Und ne, manche sagen, oh, ich trinke nur unter der Woche nicht und am Wochenende dafür.
Mhm.
Ne, dann trinke ich halt mal einen Weißwein alkoholfrei mittwochs.
Mhm.
Und dann gibt es halt Freitagabend den mit Alkohol.
Mhm.
Ne, oder man sagt, okay, ich trinke an dem Abend Mix. Ne, manche mixen ja auch den Riesling alkoholfrei mit dem Riesling.
Ah,
also es gibt echt viele Möglichkeiten.
Und das ist ja schon mal auch so gut zu wissen, weil oftmals erschafft das Angebot ja auch die Nachfrage. Ne? Also zu sagen, ah, okay, es gibt wirklich eine Alternative, die halt auch gut schmeckt und auch gut aussieht. Ja, das ist so ein Glas Apfelsaft, ist auch scheiße. Und überhaupt zu wissen, welche Alternativen es gibt. Gerade wie du auch sagst, so das zu mixen, bin ich ja noch nie in meinem Leben drauf gekommen, ne? Aber total perfekt für viele wahrscheinlich, ne? Die jetzt vielleicht das hören und denken, ja stimmt, ich muss ja nicht, ist ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern, also du trinkst ja zum Beispiel auch weiter einen Alkohol und hast da halt die Balance gefunden. So, ne? Es ist ja nicht immer nur das eine oder das andere. Ist ja wie beim Geld auch mit Geld ausgeben, als du gerade so gesprochen hast, so ja, die Gründe fürs Trinken, ne, ist irgendwie Stress, ist Belohnung und so weiter. Das ist wie mit dem Geld ausgeben. Ich sage mal, ja, wann gibt es denn kein Geld aus? Ne? Also, zu viel zu tun, gibt es Geld aus. Zu wenig zu tun, gibt es Geld aus. Langeweile, zu gestresst, gebe ich Geld aus.
Ja, stimmt.
Das Wetter ist gut, ich gebe Geld aus. Das Wetter ist schlecht, ich gebe Geld aus. Das ist immer so, da sind wir schnell bei Disziplin und auch so ein bisschen Planung und Lifestyle und wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben und was nützt mir und was nicht. Ja, aber es hat mich gerade sehr daran erinnert, so diese, was du auch gesagt hast, ich sage ja, ich rede auch immer über das achtsame Geld ausgeben. Ist ja nicht, du darfst kein Geld mehr ausgeben. Mm. Du sagst ja auch nicht, ja, trinken ganz generell, sondern diese Achtsamkeit, ne, diese Entscheidung zu treffen, sich quasi selbst ein Stück weit zu emanzipieren, zu empowern, zu sagen, nur weil das jetzt alle machen, muss ich das nicht machen.
Ja.
Oder ich treffe die Entscheidung unter der Woche nicht und am Wochenende schon. Aber was ich halt immer gefährlich finde und auch total ungesund auf verschiedenen Ebenen, ist dieses sich so reinziehen zu lassen, weil man selber keine aktive Entscheidung getroffen hat.
Ja.
Ne? Und dann wacht man auf und denkt so, boah, warte mal, wo bin ich? Ob es jetzt direkt am nächsten Morgen ist oder im Thema Geld. Mhm. So dann in der Mitte des Lebens denkt sie so, oh, fuck, was, wie bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? So, wie kann es eigentlich sein, dass ich keine Rücklagen habe oder hier ein Auto, immer mir ein neues Auto kaufe, um mit den Nachbarn mithalten zu müssen, aber keine Altersvorsorge geregelt habe oder so. Ne? Und genau so ist das, scheint es ja in dem Thema auch zu sein, dass es einfach um die Achtsamkeit geht, um halt, wie hätte ich es denn gerne, eine Entscheidung zu treffen und danach zu handeln. So.
Ja, und das ist aber schon auch sehr rational, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Weg, den wir gehen müssen.
Ja.
Weil ich glaube, jetzt ist Trinken immer noch sehr emotional und sehr irrational und paradox. Und ich finde, das hat ja, ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich muss eigentlich das revidieren, was ich immer gedacht habe. Und zwar war für mich so, okay, Menschen sind halt nicht rational, sie sind halt irrational. Ne? Es ist wie die mit der Liebe.
Mhm.
Ne? Und weil manchmal ist man ja Jahre mit jemandem zusammen oder verliebt oder hängt dem Ex nach. Und es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Es ist toxisch, und man leidet und man traut sich nicht und zieht das so mit und so weiter und so fort. Und dann denke ich so, ja, ist verrückt. Menschen sind halt irgendwie auch irrational.
Total.
Aber ich
glaube, beim Geld ja auch.
Beim Geld ja eben auch und beim Trinken auch. Ne?
Mhm.
Alle wissen, wenn ich das...
dass es eigentlich keinen Sinn ergibt.
Halber Liter Wein, du wirst den am nächsten Tag irgendwie merken. Und jeder, der sagt, nein, habe ich ja wirklich meine Zweifel. Dann bleib halt der harte Kern und gib halt nicht zu. Aber das geht ja nicht ohne Blessuren an einem vorbei. Und auch wenn es nur kleine sind. Und aber ich glaube, so in diesen Modus zu kommen, ich glaube, es geht dann ums Verstehen, zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen und auch ins Gespräch zu kommen. Was mir ja so wichtig ist bei dem Thema Trinken, ist auch, dass wir anfangen, ins Gespräch zu kommen, darüber zu reden. Weil viele sagen ja so, nee, ich trinke ja nur ein Glas Wein am Abend. Oder ja, trink du mal deinen Saft da.
Mhm.
Und ich glaube, wir kriegen halt die Veränderung über das Kommunikation, Gespräch. Über das Gespräch, über Diskussion, über Konflikt. Ja. Ne? Und das ist ja auch das, was du machst. Du bringst ja die Frauen an das Thema und sprichst mit denen darüber. Mhm. Und so geht ja Veränderung los.
Ja.
Und wir sind halt ganz am Anfang.
Ganz am Anfang, schönes Schlusswort. Ich gucke nämlich mal gerade auf die Uhr. Vielleicht schaffen wir noch ganz, zum Ende mache ich immer so drei mini superschnelle Fragen, ganz, ganz kurz. Was bedeutet dir Geld?
Freiheit.
Was schätzt du an dir selbst ganz besonders?
Ich glaube, dass ich immer bereit bin.
Mhm.
Bereit bin zu springen.
Und was schätzt du an uns Frauen ganz besonders?
Also ich habe jetzt letztens, wann war das denn? Samstag saß ich mit meiner Freundin Annalena, Grüße, im Restaurant und habe mich so umgeschaut und habe festgestellt, jeder Mann ist Produkt einer Frau.
Oh, ja, ja, ja. Da denke ich auch viel drüber nach, seitdem ich Mama bin.
Und das fand ich total die schöne Erkenntnis. Und ich glaube, das schätze ich an Frauen.
Herzlichen Dank, liebe Isabella.
Vielen Dank.
Man findet deinen Online-Shop unter nüchtern.berlin.
Mit UE.
Mit UE, genau. und auf Instagram und so weiter seid ihr auch gut vertreten. Auch übrigens auch cooler Newsletter, wo auch immer mal ein bisschen Rabatte und so weiter über den Tisch gehen. Mhm. Also, da seid ihr auch eine sehr gute Adresse. Ich wünsche dir und uns, ich bin ja mit, mit dabei.
Genau.
Noch ganz viel Erfolg. Einmal wirtschaftlich, aber natürlich auch bei, ich finde es super relevantes gesellschaftliches Thema. Also ja, kriegen wir schon noch was Gutes auf die Beine gestellt, würde ich sagen.
Voll.
Danke
dir.
Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.